Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren, den Highlights oder den fehlenden Highlights des Monaco Grand Prix. Aber es ist trotzdem einiges, was wir besprechen können. Und zwar erstens natürlich endlich der Heimsieg von Charles Leclerc. Hat er super gemacht, aber dahinter eine gähnende Langeweile tatsächlich. Die fehlenden Highlights besprechen wir in der Form, dass wir mal ein bisschen darüber philosophieren, was sich denn verändern könnte beim Traditions-Grand Prix, den ja eigentlich jeder gerne beibehalten will, aber halt nicht so, wie er momentan stattfindet. Und wir besprechen so ein paar Überraschungen, vor allem, naja, so überraschend war es bei Perez nicht, dass er mal wieder in Q1 rausgeflogen ist, bei Alonso dann schon eher. Dafür gab es aber auch ein paar positive Überraschungen, wie zum Beispiel Pierre Gasly, Tsunoda und auch Alex Albon, die haben es alle in das Qualifikationsrunde 3 geschafft und die Qualifikationsrunde, das Qualifikationsrunde. Und wir legen auch gleich los. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Dave.
Let's go. So, Dave, Monaco,
yeah.
Freue ich mich eigentlich immer drauf und in den letzten Jahren und ganz besonders in diesem Jahr während des Rennens und danach macht sich dann irgendwie Enttäuschung breit. Ich bin zwar nicht eingeschlafen, da gab es das ein oder andere Rennen, das mich ein bisschen stärker enttäuscht hat dieses Jahr, weil bei Monaco, da ist es halt irgendwie klar, dass es so eine Art Prozessionszug gibt, aber dieses Jahr war es extrem. Also die sind ja teilweise mehrere Sekunden unter dem gefahren, was sie konnten. Es ist dann irgendwann später, als dann manche Leute tatsächlich in die Box gegangen sind, wir erklären auch gleich noch kurz, warum das so ist, so gewesen, dass manche Leute innerhalb von 4 Runden ihr Boxstopp-Defizit wieder zugefahren haben von 15 bis 20 Sekunden. Mhm. Also das darf eigentlich nicht sein. Und ich weiß nicht, wie es die englischen Kollegen, die du dir immer anschaust, gefunden haben, aber sowohl Timo Glock als auch zum Beispiel Ralf Schumacher, die waren schon sehr enttäuscht und haben auch gesagt, das ist nicht ihre Formel 1. Wie siehst du es denn?
Ach, ja, es war, ich sag mal so, es war wie ein wirklich schlimmes 0-0 beim Fußball. Hm. Man freut sich auf irgendein Spiel, es ist Spannung da, das Ambiente passt, gute Stimmung im Stadion und alles und dann quält man sich da 90 Minuten lang und es passiert irgendwie nichts. Keine der Mannschaften tut sich was. Irgendwie habe ich mich ein bisschen so gefühlt beim Monaco Grand Prix 2024. Ja. Aber dafür gab es tatsächlich gute Gründe. Es gab einige Gründe, die sind traditionell natürlich so, wie sie sind. Die Autos sind mittlerweile wirklich sehr groß. Die Straßen von Monaco sind eng, da kann man nichts machen. Das ist schon mal eine sehr, sehr schlechte Kombination. Zudem hatten wir leider keinen Regen. Das ist immer ein Faktor, der da ein bisschen Würze reinbringen kann. Und viel schlimmer, wir hatten keine richtigen Boxenstopps. Ja. Durch diese zwei Unfälle, über die wir mit Sicherheit gleich reden, in der allerersten Runde gab es dann eine rote Flagge. Während der roten Flagge durften natürlich alle Reifen wechseln. Und die Reifen sind halt auch so hart, dass halt die ganze Renndistanz einfach zurückgelegt werden kann. Auf Medium oder harten Reifen war völlig egal. Die sind entsprechend auch gebummelt, das hast du ja auch schon angedeutet, um eben Reifen zu schonen, um die Lücke hinten einfach so geschlossen zu halten, dass auch niemand einen Boxenstopp wagen kann, weil er dann einfach so viele Plätze verliert und so weit mitten ins Feld geworfen wird, dass man da auch nichts mehr ausrichten kann. Ha, es war das Gegenteil des perfekten Sturms, würde ich sagen. Also es kamen alle negativen Faktoren, die da so zusammenkommen können, einfach wirklich zusammen am Rennsonntag. Und dementsprechend war das Ergebnis halt sehr, sehr mau. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, ich finde, und ich bin da ein bisschen auf der Seite der Traditionalisten und der Puristen, ich finde, man kann so ein Rennen in einer Saison auch absolut ertragen. Ich finde es jetzt nicht wahnsinnig schlimm. Ich finde jetzt auch nicht, dass man irgendwie blind aktivistisch irgendwas tun muss, irgendwelche Sonderregeln erfinden. Ich finde, ja, man stellt sich darauf ein in Monaco, es wird wahrscheinlich eine Prozession. Wenn dann doch was passiert, ist es umso cooler. Ja, dann ist es meistens gleich ein denkwürdiges Monaco-Rennen. Wenn es nichts passiert, dann, naja, haben wir das Spannendste einfach am Samstag schon gesehen. Das Qualifying hat es nämlich derbe in sich. Und das war auch dieses Jahr wieder so.
In der Tat, da ist einiges passiert, was man vielleicht so nicht auf dem Schirm gehabt hat. Namentlich, wir haben es ja auch gerade gesagt, gleich in Q1 Sergio Perez und Fernando Alonso rausgeflogen. Ja, Perez, der hatte letztes Jahr schon mal so eine Strähne, die ihm nicht wirklich in die Karten gespielt hat. Viele Fehler gemacht, jetzt war er zu langsam. Und Fernando Alonso hat dieses Jahr so langsam eine Pechsträhne.
Ja.
Am Können kann es sich liegen. Ist aber auch so, dass bei viel Verkehr und ein paar unglücklichen Umständen dann halt auch mal solche Fahrer rausfliegen können. Wie hast das du gesehen? Was war denn der Grund, warum die beiden es nicht in Q2 geschafft haben? Mindestens.
Ha?
Das sind ja eigentlich gut drei Kandidaten.
Ja, ja, Tatsache. Ja. Die Gründe waren unterschiedlich, aber irgendwie doch ähnlich. Also beide hatten auf jeden Fall mit ihrem Auto zu kämpfen. So viel kann man sagen. Der Aston Martin, der wird mit jedem Upgrade zwar schneller, nachweislich schneller, also es ist mehr Abtrieb am Auto, die Zahlen geben es eigentlich her, dass sich die Pace verbessern müsste. Allerdings wird das Auto dadurch auch immer schwerer zu fahren. Da kämpfen beide Piloten mit und ja, dem Alonso gelingt es in den letzten zwei, drei Rennen tatsächlich nicht ein sauberes Wochenende hinzulegen, was echt überraschend ist. Ja. Ich weiß nicht, ob er versucht, das Auto irgendwie besonders hart ranzunehmen und zu überfahren dann oder... Also irgendwie harmoniert die Kombination da auf jeden Fall gerade nicht. Auch in Monaco, da braucht es natürlich immens viel Selbstvertrauen ins Auto, in die eigenen Fähigkeiten. Das muss einfach passen, ja, und das passt zurzeit einfach nicht. Alonso und der aktuelle Aston Martin, das ist noch kein Match. Das wird vielleicht noch, ja, man kann viel am Setup arbeiten, man muss natürlich Upgrades verstehen und vielleicht findet man ja da den Stein der Weisen noch. Schäffchen wird auf jeden Fall immer unruhiger, wir hatten es ja auch in einer der letzten Episoden schon thematisiert, Lawrence Stroll hat da schlaflose Nächte und agiert, man munkelt, ganz kurzer Exkurs, dass Mattia Binotto vielleicht zum Team stößt und zwar gar nicht als Teamchef, sondern als technischer Direktor, der dann von oben herab die ganze Organisation der technischen Abteilung da mal ein bisschen auf Vordermann bringen soll. Wäre, glaube ich, gar nicht der schlechteste Move.
Guter Griff, ja. Ist ja technisch beschlagen, vielleicht sogar wirklich geeignet. Da hat man ja auch bei Ferrari schon darüber diskutiert, ob er seine Rolle, die er vorher bekleidet hat, bevor er Teamchef geworden ist, nicht besser aufgehoben war. Und vielleicht hat er ja daraus gelernt, sag ich mal, und besinnt sich auf seine Stärken und kann dann eben noch mehr helfen. Wäre natürlich eine gute Sache und würde zu Alpine passen aktuell. Die sind nach ihren Chaos-Monaten.
Zu Aston Martin meinst du?
Ja, zu Aston Martin. Entschuldigung. Ja, meine ich natürlich, fangen beide mit A an, ja, hören aber anders auf und würde, wie gesagt, aber passend zu Aston Martin, der Satz ändert sich vom Sinn her nicht und zwar deswegen, weil die eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Ich glaube, noch so eine führende Hand, wie zum Beispiel jetzt eben Binotto, vielleicht so das letzte Puzzlestück ist, damit sie vielleicht dann auch mal Upgrades bringen, die dann so McLaren-Style das Ganze wirklich nach vorne treiben, weil ich glaube, da fehlt nicht mehr viel bis zum Top-Team bei Aston Martin, aber noch sind sie halt noch nicht ganz auf den grünen Zweig gekommen.
Ja. Absolut, sehe ich genauso. Aber um jetzt noch den Gedanken abzuschließen von vorhin, Sergio Perez war auch weit hinten und auch er kämpft mit seinem Auto.
Ja.
Da können wir jetzt ein größeres Fass aufmachen, glaube ich. Ist es so, dass langsam doch einige Schwächen am doch so übermächtigen Red Bull zutage treten, die wir einfach in den letzten zwei Jahren nicht gesehen haben, weil das Auto grundsätzlich einfach so schnell und so überlegen war, dass diese Schwächen, die da auch in der DNA der Konstruktion von vornherein schon rein implementiert worden sind. So. Diese Schwächen waren immer da und die treten aber jetzt viel mehr zutage, weil es einfach viel, viel enger an der Spitze zugeht. Früher hatten die halt statt 7 Zehntel irgendwie eine halbe Sekunde Vorsprung oder halt nur 3-4 Zehntel Vorsprung, aber waren halt immer noch vorne weg. Mittlerweile ist es so, an einem guten Tag ist ein Max Verstappen vielleicht 2 Zehntel vorne, ja. Wenn es aber kein guter Tag ist, sind die anderen sofort da zur Stelle und dann wird er halt mal Sechster, wie jetzt hier im Qualifying. Und Perez kann mit diesen Problemen halt noch weniger umgehen und kann diese nicht so gut überfahren wie ein Max Verstappen. Und dann passiert es auch, dass er einfach im Q1 rausfliegt. Ganz kurz, was sind diese Schwächen? Grundsätzlich scheinen sich zwei Problemfelder aufzutun bei Red Bull. Zum einen hat der Red Bull ein bisschen Probleme auf Asphalt, der dazu neigt, dass die Reifen das Körnen beginnen. Da hat der Red Bull offensichtlich so ein paar Eigenheiten im Fahrwerk, die das fördern. Ja, also am Red Bull grainen die Reifen dann einfach ein bisschen früher und schneller und vielleicht auch schlimmer als an anderen Autos. Das wäre in Imola zum Beispiel so eine Erklärung. Viel schlimmer aber auf einer Strecke wie in Monaco. Der Red Bull kann gar nicht gut über Randsteine fahren, über Bodenwellen. Das haben wir letztes Jahr in Singapur auch gesehen. Da gab es ja dieses, ja, doch, ja, suboptimale Rennen, das Red Bull eben nicht gewinnen konnte, sondern Carlos Sainz seinerzeit. Da gibt es viele Bodenwellen, die konnte Red Bull letztes Jahr auch schon gar nicht gut wegschlucken. Monaco dieses Jahr ganz genauso, Bodenwellen, Randsteine, das funktioniert einfach nicht. Ja, der Red Bull ist so ausgelegt, dass man ihn sehr tief und sehr hart fahren muss, also sehr hart vom Fahrwerk abgestimmt, damit die aerodynamische Plattform eben permanent im optimalen Fenster bleibt. Dann kann der Red Bull seine Aerodynamik optimal ausspielen, ist sauschnell, aber um über Randsteine zu fahren, um Bodenwellen wegzuschlucken, brauchst du eigentlich ein eher weicheres Fahrwerk. Tja, und dann gerät der Red Bull dann ins Schlingern. Ja? Wenn du den weicher abstimmst, dann stimmt die Aero-Balance halt vorne und hinten nicht mehr und das wird eher noch langsamer als schneller. Wenn du das Fahrwerk so hart lässt, wie es eigentlich optimal ist, dann darfst du halt die Randsteine nicht mitnehmen und tust dir bei jeder Bodenwelle schwer, weil die halt durchschlägt. Ganz, ganz große Probleme, die sich einfach nicht einfach so wegupgraden lassen. Das wird noch sehr spannend im Laufe der Saison.
Ja, was natürlich auch noch sehr spannend ist, neben dem inzwischen Dreikampf an der Spitze, also Dreikampf zwischen drei starken Teams, es sind dann auch so immer mal wieder Lichtblicke. Also Pierre Gasly hat es ja in Q3 geschafft, Yuki Tsunoda hat es in Q3 geschafft und Alex Albon hat es auch in Q3 geschafft. Bei Alex Albon, okay, da ist man inzwischen so langsam gewohnt, dass er an einem guten Tag solche Dinge vollbringen kann, so wie es auch Hülkenberg öfters mal schafft. Dieses Mal ist es dem Hulk leider nicht gelungen. Und Gasly, der tut sich auch langsam so ein bisschen hervor. Es hat auch vor allem in Monaco so leicht die Nase vorn gehabt, da werden wir auch gleich mal drauf eingehen. Weil ein gewisser Esteban Ocon das, glaube ich, auch nicht so gut akzeptieren konnte dann und in Runde 1 dann schon die Konsequenzen gezwungenermaßen daraus ziehen musste. Und Yuki Tsunoda, der hat, glaube ich, richtig Bock aufs Red Bull Cockpit, weil der haut eine Megaleistung nach der anderen raus. Wir werden die drei noch ausführlicher im nächsten Video natürlich analysieren. Da geht es dann um unsere Fahrerbewertungen. Aber es sollte natürlich erwähnt werden und es natürlich erwähnt werden muss, ist nicht nur der Sieg von Charles Leclerc, sondern er hat auch die 250. Pole für Ferrari rausgefahren und dann eben den Start-Ziel-Sieg in seinem Backyard, in seinem Hinterhof sozusagen. Der ist ja dann sogar, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Dave, der ist ja mit dem Fahrrad dann wieder nach Hause gefahren. Der hat ja, wohnt ja in Monaco logischerweise. Also das ist eine coole Sache, einfach mal mit dem Fahrrad nach Hause fahren, nachdem er den Monaco Grand Prix gewonnen hat. Also total cool. Das hat schon Spaß gemacht und so langweilig das Rennen war, so sehr gönne ich es Charles Leclerc natürlich. Aber da werden wir natürlich auch in den Fahrerbewertungen nochmal ein bisschen genauer drüber gehen. Und jetzt das Wichtigste eigentlich, das eigentliche Highlight, und es fing ja vielversprechend an, war Runde 1 mit gleich eigentlich drei Unfällen. Wir hatten einmal den Carlos Sainz, der rausgeflogen ist und dann ja zum Glück für ihn noch weitermachen durfte. Dann hatten wir den Riesenunfall zwischen Hülkenberg, also eigentlich Magnussen, Perez, aber den Hulk hat es dann auch gerade noch so erwischt und wurde abgeräumt. Und dann die beiden Alpinen, wo Esteban Ocon ein bisschen sehr optimistisch war und auch glücklicherweise, muss man sagen, der arme Herr Gasly konnte da nichts dafür, ist dann Ocon auch rausgeflogen und musste dann die Segel streichen. Also für Gasly wäre das natürlich schlimm gewesen nach der guten Leistung. Ocon hat es ja auch nur eine Position hinter ihm ins Ziel geschafft, aber also in der Qualifikation. Deswegen bis zu dem Zeitpunkt war es gar nicht so weit auseinander. Aber ja, das Highlight oder Lowlight, je nachdem, wie man es sehen mag, war natürlich der Crash von Perez mit Magnussen, der dann auch in der Konsequenz dann auch den Hülkenberg abgeräumt hat. Also Nullnummer für Haas, die übrigens beide von ganz hinten gestartet sind, weil sie einen illegalen Heckflügel anscheinend benutzt hatten.
Ja, das war kein gutes Wochenende für Haas. Also wirklich super, super Flaute, einfach wirklich im Qualifying ja schon. Eigentlich lief es ganz gut, beide im Q2. Ganz ordentlich qualifiziert, nicht überragend, aber ordentlich. Und dann, gab es diese, es war eine Art Schlamperei, glaube ich. Da ging es um den Heckflügel, der wurde irgendwie falsch montiert, beziehungsweise jedes Team hat ja für Monaco spezielle Flügel, die auf extra viel Abtrieb ausgerichtet sind. Auch Haas natürlich und die Haas-Mechaniker haben den Heckflügel montiert. Und da ging es um den DRS-Mechanismus. Da gibt es ja eine maximal erlaubte Öffnung. Die haben sie halt gemessen und die war auch im Rahmen des Erlaubten, da wo sie es gemessen haben, aber sie haben es halt an der falschen Stelle gemessen. Ich glaube, es ging um entweder vorne oder hinten, an einer der beiden Punkte war es halt ein bisschen über dem erlaubten Limit. Ist natürlich leistungstechnisch völlig irrelevant für Monaco, ob du da jetzt irgendwie 0,01 Stundenkilometer gewinnst durch DRS, das ein bisschen weiter aufgeht oder nicht. Aber es geht natürlich ums Prinzip.
Ja.
Demzufolge waren beide Autos eben nicht regelkonform und wurden aus der Wertung genommen. Also die wurden wirklich disqualifiziert im Qualifying und mussten dann entsprechend das Rennen von ganz hinten in Angriff nehmen. Blöd gelaufen und du hast dann schon gesagt, ja, in der ersten Runde dann, ja, letztendlich drei Unfälle, ganz richtig. Lass uns doch mal beim Perez und beim Hulk und beim Magnussen mal anfangen. Wie hast du es denn gesehen? Hast du da einen klaren Schuldigen oder
ja. Bist
du da eher auf der Seite der Rennkommissare? Ja. Die haben es ja wirklich als Rennunfall eingestuft, die haben es nicht mal untersucht. Und sonst hätte es ja für Kevin Magnussen durchaus haarig werden können mit seinen 10 Strafpunkten, die er schon hat. Sag mal, wie hast du es gesehen? Erzähl.
Ja, mit viel gutem Willen kann man das als Racing Incident sehen, aber ich persönlich sehe es ganz klar, Fehler Magnussen, der ist mehr oder weniger im toten Winkel. Ist sehr optimistisch zu dem Punkt, dass er dann eigentlich mit dem rechten Vorderreifen dann sogar schon an die Bande touchiert und dann praktisch so ein Ping-Pong zurück in den Perez reinfährt. Wenn es so weit kommt, also da hat er sich dann ganz klar verschätzt und er war ja auch in der Kurve vorher schon hinter ihm. Also was ich dabei gedacht hat, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall völlig unnötig und bei einer Strecke wie Monaco. Jetzt überleg dir mal, wenn die von Platz 10, 11, 12 gestartet wären, dann wäre nämlich der Perez quer gestanden und dann wären ihm hinten vielleicht noch Leute reingefahren. Ein typischer T-Bone Crash und das hätte dann wirklich ganz übel ausgehen können und wir reden hier wirklich von Lebensgefahr. Es hat so schon schlimm genug ausgeschaut. Wenn man Perez dann nach dem Rennen dann auch in den Interviews gesehen hatte, dem stand der Schock noch ziemlich ins Gesicht geschrieben. Mhm. Er hat sich dann auch auf Instagram gemeldet, auf seinem Kanal, und hat allen Leuten gesagt, dass alle okay sind, hat auch gesagt, alle Leute, die neben der Strecke waren, sind auch okay gewesen. Es war ein Fotograf, der sich leicht verletzt hatte, der aber dann auch ohne bleibende Schäden jetzt zum Glück davon gekommen ist. Aber das ist halt alles, was mit so einem leichtsinnigen Manöver losgelöst werden kann. Und wenn dann am Ende ein Fotograf oder ein Steward oder was auch immer dann im schlimmsten Fall ins Krankenhaus kommt oder vielleicht sogar sein Leben lässt, weil da irgendwelche Teile rumfliegen. Klar, das kann immer passieren, wenn es blöd läuft. Aber sowas muss halt einfach nicht sein. Und gerade bei Monaco, was will man denn, wo will er denn da überholen? Also da muss er schon wesentlich, da muss er da direkt daneben sein, dann kann er vielleicht, und dann sieht ihn aber auch Perez auch, und dann geht sowas vielleicht. Aber und Magnussen hat ja auch gesagt, er kann ja nicht verschwinden, er kann da nicht nach links und rechts, er hätte auf die Bremse gehen können, oder zumindest mal vom Gas, das hätte er machen müssen. Hinter ihm war sowieso niemand mehr. Mhm. Also das wäre das Leichteste gewesen und da war er entweder so im Tunnel oder er war wieder der Sturkopf, der er halt oft ist leider. Und dann sage ich, mindestens ist es leichtsinnig gewesen, schlimmstenfalls fahrlässig.
Mhm. Ja, also zum Bremsen war es tatsächlich schon zu spät. Er hatte ja sein linkes Vorderrad schon mehr oder weniger neben dem rechten Hinterrad vom Perez. Also hätte er gebremst, dann wäre der Perez auch über ihn drüber gefahren. Also er hat sich da wieder in eine saudumme Situation gebracht, das stimmt schon. Sehe ich eigentlich auch so. Und eigentlich der Nico Hülkenberg hat es ja sofort am Funk sehr treffend formuliert. Ich weiß nicht, ob du die Onboard-Aufnahme gesehen hast vom Hulk. Das war, man sieht ja, wie er verzweifelt versucht, sich da noch zu retten. Er ist erst vorm Gas, hat dann geguckt, wie sich das vor ihm entwickelt, als er gesehen hat, dass der Perez auf der rechten Seite ist. Ist er wieder voll aufs Gas, weil er gedacht hat, er kann noch durchschlüpfen. Wurde dann aber hinten erwischt und hat sich dann gedreht und sein Renningenieur hat natürlich gefragt, hey, bist du okay? Und so, ich meine, ja, passt schon, aber Mann, das war richtig unnötig. Und, ja, damit hat er eigentlich alles gesagt, also. Es war jetzt kein komplett hoffnungsloses Manöver, es war jetzt auch nichts, was man nicht in Monaco schon gesehen hätte, aber zu dem Zeitpunkt und um die Position, um die es da ging und also hätte es echt nicht gebraucht.
Dann lass uns doch nochmal sagen, wie man, erzähl ruhig zu Ende, ich habe dich jetzt so abgewürgt.
Nee, also im Prinzip war ich am Ende, es ging halt, ging mir nur darum, dass auch Perez hätte natürlich ahnen können, dass da neben und hinter ihm auch Piloten sind. Da vielleicht hat er auch nur nach vorne geschaut. Das hat jetzt auch nicht unbedingt dazu beigetragen.
Man konnte ja sehen, dass er so ein bisschen nach rechts schaut, aber toter Winkel und so.
Ja.
Also, ich würde sagen, lass uns doch nochmal zum Abschluss besprechen, wie wir den Monaco, also wir natürlich nicht, aber wie der Monaco Grand Prix verändert werden könnte. Gibt es nämlich ein paar Vorschläge, die gar nicht mal so dumm sind, dass sowas nicht mehr passiert, dass es nicht mehr so langweilig ist, weil, und für die, die es jetzt immer noch nicht begriffen haben, sagen wir es nochmal ganz kurz, um es ganz klar auch zu verdeutlichen. Der Grund, warum es dieses Mal so lahm war, war eben dieser frühe Crash. Denn die Teams, alle, die auf Medium oder auf Hard gestartet sind, die durften dann eben zum Restart die Reifen nochmal wechseln. Und dann hat sich eben rausgestellt, die halten halt eine halbe Ewigkeit, beziehungsweise ein ganzes Rennen. Und dann muss auch keiner in die Box. Und wenn keiner in die Box muss, dann fahren die natürlich alle relativ langsam, um die Reifen zu schonen. Vor allem halt in Charles Leclerc oder auch dahinter haben sie es ja gemanagt. Alonso hat zwischendurch sogar ein Boxenstopp-Fenster für Stroll aufgerissen. Das ging auch problemlos, wenn er da 4-5 Sekunden pro Runde langsamer fährt, als er es eigentlich könnte. Und es kann ihn trotzdem keiner überholen. Also das ist nicht so spaßig. Und wie könnte man das jetzt verändern? Also eine Möglichkeit wäre, dass man sagt, man macht einen zusätzlichen Reifenwechsel, dass man mit allen drei fahren müsste oder dass zwei Boxenstopps einfach obligatorisch sind. Denn dann wäre zumindest mal, wären ja zwei Restarts notwendig, damit sowas wieder passiert. Also das wäre Nummer eins. George Russell hat einen interessanten Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, man könnte ja zum Beispiel auch einfach für Monaco festlegen, dass man nur auf Softreife fährt, weil dann kommt es auch so ein bisschen aufs Reifenmanagement der einzelnen Fahrer an. Dann schafft es vielleicht manche mit einem Stop, manche mit zwei, aber dann wird es einfach nochmal taktischer. Und dann gibt es noch eine andere, und die darfst du jetzt sagen, Dave, denn die finde ich nämlich auch ganz charmant. Die würde dann aber mit einer Tradition brechen. Das wäre eigentlich die radikalste Lösung. Streckenumbau,
ja. Ja, meinst Streckenumbau. Ja, es gab da schon vor langer, langer Zeit die Idee, ob man nicht die Strecke ein bisschen verlängert. Es gibt da die Möglichkeit, da wo es jetzt rechts, also die Portierkurve, wo es rechts Richtung Tunnel geht, kurz davor könnte man auch nach links abbiegen, ein paar hundert Meter noch in die andere Richtung fahren, da zwei, drei Kurven einbauen und dann sozusagen die Schleife Richtung Tunnel aufmachen. Ja, es gäbe dann eine längere Gerade, aber ob man dann auch besser überholen kann, nur weil die gerade ein paar hundert Meter länger ist, mit den riesigen Autos. Die Strecke wird auch nicht breiter dadurch.
Eben.
Und die Kollegen kommen dann mit noch mehr Geschwindigkeit im Tunnel an. Ich glaube, das ist keine gute Idee, abgesehen davon, dass es einfach unfassbar teuer wäre und ein Riesenaufwand. Also da gefallen mir persönlich die Ideen mit den Reifen oder mit einem vorgeschriebenen Boxenstopp schon ein bisschen besser. Aber ganz ehrlich, ich sage es auch gerne nochmal, ich finde nicht, dass man da was ändern muss. Es gab auch oft genug schon richtig, richtig gute Rennen in Monaco. Da spielt dann halt immer der Regen ein bisschen mit rein oder ein Safety Car oder ein später Unfall oder was auch immer. Man darf ja auch nicht vergessen, jeder der Piloten, ja, vom ersten hier, von Charles Leclerc bis ganz nach hinten zu den Long Sargents und Joe Ganuse und so, die haben einfach keinen wirklichen Fehler gemacht die ganze Zeit. Die fahren da 78 Runden. Ja, die fahren halt nicht voll. Klar, die waren wirklich im Bummeltempo unterwegs. Aber auch dann und erst recht dann muss man ja wirklich die Konzentration aufrechterhalten. Wir können da gern wieder mal ein bisschen vom Kartfahren erzählen, ja, wenn wir da irgendwie theoretisch schneller können als unser Vordermann auf unserer Hausstrecke. Und da kommst du aber nicht vorbei, wenn du nicht viel schneller bist oder wenn der vor dir halt keinen Fehler macht. Und dann fährt man da halt wirklich in einem Tunnel und neigt dazu, aber selber anzufangen, Fehler zu machen, weil man sich halt nicht mehr komplett konzentrieren muss. Ist wirklich schwierig, also darf man nicht unterschätzen, das Niveau in der Formel 1 ist einfach so hoch, diese Fehler passieren einfach nicht mehr. Früher gab es ja, dass im letzten Renndrittel wirklich dann irgendwelche Flüchtigkeitsfehler passiert sind. Die Autos gehen natürlich auch nicht mehr kaputt, das war früher auch anders. Also diese ganzen Variablen kannst du halt mittlerweile wegticken. Und on top sind die Autos halt länger, breiter, schwerer als früher. Das ist insgesamt einfach kein guter Cocktail.
Vielleicht.
Aber was Gewicht und Länge und so angeht, gibt es ja schon ein bisschen Hoffnung am Horizont. Ja,
2026, genau.
Tut sich ein bisschen was in die Richtung. Mal gucken. Ich, wie gesagt, ich würde es nicht anrühren. Ich finde, Monaco ist in der jetzigen Form auch immer noch sehr sehenswert. Das Ambiente ist einmalig, da können Singapur und wie sie alle heißen, da so viel machen, wie sie wollen und Nachtrennen und schieß mich tot. Auch Las Vegas und so. Das juckt mich alles deutlich weniger als Monaco. Monaco ist irgendwie trotzdem, ja, die Blaupause für das Stadtrennen in der Formel 1 und das ist immer noch verrückter als alle anderen, die halt heute ja, in den Kalender aufgenommen werden.
Seht ihr das auch so? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare auf YouTube. Wenn ihr jetzt nur zuhört auch auf dem Audio-Podcast, dann springt doch mal gerne auf unseren Channel, abonniert, liked auch gerne, wenn ihr wollt. Und vor allem schreibt uns, was meint ihr? Kann man Monaco weiterhin im Kalender behalten oder sollte es weg oder sollte man es verändern? Wie sollte man es verändern? Schreibt es uns in die Kommentare, wir diskutieren gerne mit euch und versuchen auf jede Frage zu antworten. Und dann würde ich sagen, lieber Dave, machen wir einen Strich drunter und freut uns gemeinsam mit euch auf die Fahrerbewertungen. Die kommen nämlich dann direkt schon morgen raus. Und da schauen wir dann natürlich alle 20 Fahrer ganz genau an. Wer hat sich denn genau wie gut geschlagen?
Ja, und dann würde ich sagen, besprechen wir doch da nochmal den Clinch zwischen den zwei Alpine-Kollegen. Oh ja. Das haben wir jetzt unterschlagen, ja. Aber der kommt auf jeden Fall in der nächsten Folge, in den Fahrerbewertungen. Ganz am Ende möchte ich auch nochmal explizit einen Gruß an Charles Leclerc senden. Das war richtig geil, hat er super gemacht. Ich freue mich total für ihn. Du hast es ja schon gesagt, ich strahle nur mit meinem roten Ferrari-Shirt heute um die Wette. Ich freue mich super für ihn, das hat er so verdient nach dieser elendigen Pechsträhne, die er in Monaco bisher hatte. Und er hat es wirklich dominant rausgefahren. Es wurde ihm nichts geschenkt, er hat es komplett selbst umgesetzt, selbst fehlerfrei alles hinbekommen. Congratulations auf jeden Fall an dieser Stelle an Charles Leclerc. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Mehr Formel 1 ist mehr gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Mach's gut. Tschüss.